ARD Sounds.
Heute war der erste Verhandlungstag, an dem die Mutter von Fabian nicht im Gericht war. Denn der Richter im Prozess um den Tod des Achtjährigen hatte gestern angekündigt, dass es kein einfacher Tag wird. Mein Name ist Annette Ewen, hier ist MV im Fokus Spezial, Fall Fabian, der Prozess. Wir verfolgen für euch ja den Prozess, der so viele von euch bewegt, und wie wir das tun, könnt ihr euch anhören in der kostenlosen App von ARD Sounds und überall, wo es Podcasts gibt. Ja, der Richter, der hatte alle Prozessbeteiligten gestern nochmal vorgewarnt, dass es heute wirklich um Details gehen wird, die für den einen oder anderen schwer zu ertragen sind. Wenn ihr also Befürchtungen habt, dass es euch ein bisschen zu viel wird, dann überlegt doch, ob ihr jetzt wirklich weiterhören wollt. Für uns im Gericht, praktisch als Filter, diejenigen, die sich für uns mit den schlimmen Details und den Fotos auseinandersetzen, sind immer zwei Kollegen aus dem Ostseestudio in Rostock, Dennis Mollenhauer, und zum ersten Mal hier mit dabei Jürn Jakob Gericke.
Ja, hallo, das sind große Fußstapfen hier. Ich vertrete ja heute unseren erfahrenen Gerichtsreporter Andreas Frost. Ich muss schon sagen, da habe ich jetzt schon einige Tage lang Respekt vor.
Ja, liebe Grüße auf jeden Fall an Andreas, aber man muss ja auch sagen, ist jetzt ja nicht so, dass du irgendwie zum ersten Mal mit dem Thema in Berührung kommst. Du warst ja auch ja eigentlich schon seit der ganzen Vermisstensache ja auch immer mal wieder mit bei dem Thema dabei. Hast ja auch damals dann mit den Menschen in Güstrow geredet. Also ich denke, da bist du schon eine würdige Vertretung für Andreas. Können wir auch sagen, das könnte jetzt durchaus öfter mal vorkommen, weil es für uns natürlich schwierig ist, dass wie jetzt wirklich bei jedem Prozesstag immer alle irgendwie dabei sind, sondern da wird hier mal ein bisschen durchrotiert.
Das ich denke auch, wenn da draußen jetzt auch noch Fragen offen bleiben, die wir beide vielleicht dann nicht beantworten können. Es gibt ja immer die Möglichkeit, uns zu schreiben, und wenn es da eine Spezialfrage an Andreas Frost gibt, dann kann er ja vielleicht in einer der nächsten Folgen dann drauf schauen.
Genau, und damit können wir dann eigentlich auch direkt losstarten. Ich fand, heute war wieder viel Interessantes auf jeden Fall im Gericht, und was ja so ein bisschen ja konträr zu einigen anderen Tagen war, es war, ja, wie sagt man, sehr, 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 sehr nüchtern, denn es waren sehr viele Sachverständige da, also sehr viele Experten, die dann ja schon fast wissenschaftlich an mancher Stelle, so hatte ich dann irgendwie den Eindruck, ja erzählt haben. Da ging es unter anderem um Blut- und DNA-Spuren, um Fahrzeugdaten, um Daten von einem Handy und auch um Textilspuren.
Ja, also gleich zu Beginn ging es ja wirklich um Kohlenstoff, spinngefärbte Viskose, Fasern, Phonometrie, Durchlicht, Mikroskopie. Also da hat direkt mein Kopf geraucht. Das war nicht leicht, da so richtig zu folgen. Ne?
Ja, ging mir ähnlich. Da hat man halt gemerkt, da sind Experten am Werk. Was ich da so sagen muss, für mich war so dieses distanzierte und sehr, sehr präzise Fachsprech ein krasser Kontrast zu dem, was wir ja gleichzeitig gesehen haben.
Fabians Mutter ist deswegen auch dieses Mal nicht dabei gewesen, und ja, es wurde dann tatsächlich eben schon relativ am Anfang ein Foto vom Tatort gezeigt.
Beziehungsweise auch von der stark verbrannten Leiche von Fabian. Ich finde, da hat man auch richtig gemerkt im Gerichtssaal, ja, wie Leute so ein Kloß im Hals hatten. Das hat was mit den Leuten gemacht, auf jeden Fall.
Ich habe mich da auch ein bisschen umgedreht, und ich habe ein paar gesehen, da wirklich sofort die Tränen gelaufen oder standen in den Augen und geschockte Blicke. Aber kein Wunder. Also ne, ich glaube, auch für uns war das jetzt nicht einfach, das zu sehen. Aber es gehört dazu. Ne? Wir haben ja den Experten für Textilspuren referieren hören, kann man vielleicht sagen. Der hat jede Menge vorgetragen, und da ging es wirklich um ganz kleine Spuren, also kleinste Teile von Kleidung, Fasern nämlich. Und dafür wurde eben auch der Tatort untersucht und dann abgeglichen, ob da Fasern gefunden worden sind, die vielleicht jetzt einen Abgleich mit möglicherweise Klamotten der Beschuldigten.
Genau, und das erklärt ja auch nochmal so ein bisschen, warum diese Fotos denn heute gezeigt wurden, weil es nämlich um den Leichnam von Fabian ging, an dem eben mehrere Fasern gefunden wurden. Unter anderem ging es da um Fasern, die unter seinem rechten Daumen gefunden wurden. Tatsächlich nur um eine Faser, also das zeigt nochmal, du hast es ja gerade gesagt, ganz, ganz kleinteilig ist, dass das wirklich eine einzelne Faser analysiert wurde. Und da hat der Experte gesagt, dass sie auch die Kleidung der Angeklagten, die sie bei sich zu Hause hat, untersucht haben und da einen Pullover gefunden haben, zu dem diese Faser passen würde. Also sie haben auch gemerkt, okay, diese Fasern finden wir auch an sehr vielen anderen Klamotten von der Angeklagten, von Gina H. Also der Pullover lässt wohl überall so seine Spuren, sage ich mal, aber könnte so auf diesem Weg auch ja an die rechte Hand von Fabian gelangt sein.
Wir haben also generell sehr viel über Fasern gelernt heute, wie du sagst, gerade wie eben auch verschiedene Kleidungsstücke, Materialien solche Fasern abgeben oder eben auch aufnehmen. Ja. Und da hat der Experte wirklich also ganz viel erzählt. Irgendwann, also es war auch äußerst kompliziert, viele Fachausdrücke und ich war dann irgendwann auch froh, dass der Richter dann auch mal ja verständlicher nachgefragt hat, ja, ne, um wirklich auch für alle im Saal klar zu machen, worüber sprechen wir da eigentlich, ne, und das ein bisschen eingeordnet.
Ich fand, zum Schluss waren es dann ja relativ klare Erkenntnisse. Also der Experte hat das sehr, sehr präzise und deswegen vielleicht auch ein bisschen zu kompliziert, für mich jetzt zumindest anfangs erklärt. Aber wenn man das dann so runterbricht, lässt sich ja schon klar etwas sagen, dass sie eben sowohl den Tatort als auch das Auto der Angeklagten zum Beispiel untersucht haben. Und neben dieser Einfaser, die wir eben schon einmal angesprochen haben, unter dem Fingernagel von Fabian, haben sie auch ein Pullover von Fabian, dem, was von dem Pullover noch übrig war, muss man ja leider sagen. Aber auch da haben sie Fasern gefunden. Und diese Fasern, die passen zu Fasern von einer Reithose. Und diese Fasern passen auch sehr gut zu genau der Reithose, die die Angeklagte am Tag von Fabians Verschwinden anhatte.
Und das wissen wir tatsächlich, weil es ein Foto gibt von ihr in ihrem Auto am Tag des Verschwindens von Fabian, und zwar nachmittags. Das hat wohl jemand von ihr gemacht. Also sie hat da so ein Peace-Zeichen gemacht und irgendwie vom Beifahrersitz aus muss das jemand fotografiert haben. Und dann gab es auch noch ein Foto, ich glaube wenige Minuten danach, das zeigte dann ihre Sicht irgendwie aufs Lenkrad, ist gesichert worden. Und mit diesem Foto ist dann wirklich abgeglichen worden. Es sind nämlich 4 Reithosen von Gina sichergestellt worden. Und mit bloßem Auge, ne, wir hätten das glaube ich nicht unterscheiden können überhaupt.
Ich hatte ehrlich gesagt keinen Unterschied
gesehen. Genau, aber da ist ja dann teilweise vom Experten wirklich ganz, ganz nahen Aufnahmen gezeigt worden. Hier bei dieser Naht, ne, da gibt es hier so eine Stelle, daran könnte man erkennen, dass es eben die Hose ist, auf die wir uns konzentrieren müssen.
Aber das zeigt eben auch, auf was für Kleinigkeiten es ankommt einerseits und auch auf welche Kleinigkeiten wirklich geachtet wird. Also, dass da wirklich auf alles geguckt wird.
Und eben auf dem Rücksitz dieses Pickups, dieses markanten Fahrzeugs der Angeklagten.
Da haben die auch was gefunden.
Genau, und zwar Fasern, die zum Pullover von Fabian passen. Und den hatte er ja erst geschenkt bekommen oder gekauft bekommen, als die Angeklagte und er keinen Kontakt mehr hatten.
Genau, also auch wirklich exakt der Pullover, mit oder den er dann am Tag seines Verschwindens angehabt hat. Dieser Pullover hat ja heute wieder zu so kleinen Streitigkeiten geführt, sage ich mal. Als darüber das erste Mal gesprochen wurde, da hatte der Verteidiger der Angeklagten schon mal angebracht, dass Fabians Vater einen ähnlichen Pullover wohl für den Sohn von der Angeklagten gekauft hat. Und so wollte er dann diese Fasern dort erklären. Und da hat der Richter ihm heute ja so einen kleinen Riegel vorgeschoben, als er wieder damit angefangen hat.
Aber wirklich, also er hat ja richtig schon sehr laut geworden, hat gesagt, hören Sie auf damit. Hat auch gesagt, das ist eine unzulässige Frage, weil die Verteidigung hätte ja auch Zeit gehabt, eben Analysen zu beantragen, Beweise vorzulegen, zum Beispiel einen Kaufbon für diesen Pullover, genau, den Ginas leibliches Kind dann auch gekauft bekommen haben soll.
Genau, und bisher steht das einfach passiert. Nur so im Raum. Bisher steht das nur so im Raum, ohne dass es da irgendwelche Belege für gibt. Und da sind die heute so ein bisschen aneinander geraten, sage ich mal. Das zeigt, finde ich, auch ganz gut, ja, was da manchmal auch so für einen Ton herrscht. Und das, ja, da wird dann auch schon mal so ein bisschen miteinander sprachlich zumindest gerungen.
Und nachdem der erste Experte dann sozusagen entlassen worden ist, gab es eine kleine Pause und dieses Mal aber keine Sprachnachrichten.
Ja, das ist fast schon ungewöhnlich, kann man fast sagen. Also das war die letzten Male ja immer so, das, was dann aufgeholt wurde. Aber trotzdem wurde ja auch heute wieder was eingebracht. Da ging es heute dann um Überwachungskamera-Videos.
Ja, am Tag von Fabians Verschwinden, und zwar nachmittags, aus einem Supermarkt in Krakow am See. Mehrere Kameraeinstellungen, die Sichtweise vom Eingang des Supermarktes und auch nochmal vom Kassenbereich, 2 verschiedene Blickwinkel. Und da hat man eben gesehen, auf den verschiedenen Aufzeichnungen, dass Gina H. da mit ihrem eigenen Sohn am Nachmittag einkaufen war.
Im vergangenen Prozesstag, da hat ja auch schon die ehemalige Freundin von Gina H. gesagt, dass sie Gina an dem Tag eben gesehen hätte. Die Videos jetzt, die waren nochmal ein Stück später. Und auch da war sie wieder unterwegs. Also ganz am Anfang soll sie ja gesagt haben, dass sie den ganzen Tag bei ihren Pferden war. Da gab es jetzt insgesamt auch schon mehrere Varianten, was sie an dem Tag eigentlich gemacht hat. Inwieweit das jetzt mit einer möglichen Tat zusammenhängt. Das lässt sich nicht wirklich sagen, aber es zeigt halt, dass sie unterwegs war und vielleicht kommt dann ja im weiteren Verlauf des Prozesses dann doch noch irgendwie was raus, wie das alles zusammenhängt. Aber ja, wurde wahrscheinlich auch nicht ohne Grund nochmal angebracht, hätte ich jetzt gesagt.
Und dann ging es ja weiter mit Datenauswertungen sozusagen, nämlich mit dem nächsten Experten, einem ziemlich jungen Polizisten, der für Handydaten zuständig war. Also der hat schon bei der Vermisstensuche versucht, eben nach den Möglichkeiten, die die Polizei da hat, zu bestimmen, wo entsprechende Telefondaten vielleicht hilfreich sein können bei der Vermisstensuche und später eben auch, ja, um das Verbrechen aufzuklären.
Da fand ich ganz interessant, also wir haben eben gesagt, dass es ein sehr sachlicher Vortrag zu den Textilien war. Mhm. Der Polizist, der hat ja tatsächlich immer von Fabi gesprochen, was für Polizisten jetzt ja auch ungewöhnlich ist. Die verfallen auch oft so in ihren Berufswortschatz, sage ich mal. Und er hat tatsächlich immer wieder von Fabi gesprochen und das alles dann auch ganz gut erklärt. Und da stand ja vor allen Dingen das Handy der Angeklagten im Vordergrund.
Ja, man könnte ja meinen, da hat man genug Daten auf so einem Handy drauf. Und wenn das erstmal ausgewertet ist, dann hat man da auch wirklich ganz wichtige Erkenntnisse. Aber wir haben heute auch gesehen, es ist sehr kompliziert.
Deutlich komplizierter als man.
Da ging es um Funkzellen, um Funktürme und die Polizistinnen und Polizisten haben da irgendwelche Strecken abgefahren, um zu schauen, wo sind überhaupt in dieser Region hier Funktürme, wie funktioniert das mit den Handys, wenn die eben so in diesen entsprechenden Funkzellen unterwegs sind.
Was für mich jetzt hängen geblieben ist, also einerseits ist es sehr kompliziert und dass tatsächlich es einen Unterschied macht, ob man jetzt im Internet ist oder ob man telefoniert oder eine SMS schreibt oder kriegt. Wenn ich das jetzt richtig wiedergebe, er hat das ja so erklärt, dass wenn man im Internet ist, dass die Provider, dass die das nur zu bestimmten Zeiten abfragen und das ist jetzt nicht irgendwie vorgeschrieben und das ist für die auch gar nicht so wichtig, außer für die Abrechnung. Das heißt, wenn man den ganzen Tag irgendwie im Internet surft, dann wird das vielleicht jetzt einfach nur als Beispiel so alle 3 Stunden mal abgefragt und dann wird man aber nur einmal verortet. Das heißt, ich bin jetzt zum Beispiel in Güstrow unterwegs, melde mich einmal irgendwie an, das wird lokalisiert. Ich fahre einmal quer durch Mecklenburg-Vorpommern, komme dann wieder an und erst dann wird es das zweite Mal irgendwie abgebucht, weil es halt solche festen Zeitfenster gibt. Und es wäre nicht nachvollziehbar, wo ich gewesen bin, weil es dann, da wäre ich dann zweimal irgendwie in Güstrow gewesen. Bei Telefonanrufen oder SMS ist das wiederum anders. Immer wenn da irgendwie was reinkommt oder was rausgeht, das kann tatsächlich relativ klar lokalisiert werden, zu welchem Funkmast das dann geht. Aber das fand ich interessant, dass man halt gar nicht so einfach sagen kann, wo jemand ist.
Ja, und du hast gerade das Beispiel Güstrow genannt. Das wäre jetzt natürlich interessant, ob Gina Haas Smartphone eben in der Stadt da auch gesichtet wurde in diesen Daten. Aber tatsächlich gab es das nicht am Tattag, auch nicht am Tatort. Aber das heißt nicht, dass sie nicht da war. Du hast ja dargestellt, wie kompliziert das sein kann. Was so aus den Daten wirklich hervorgeht, ist, dass sie am Tattag um 8.55 Uhr in der Nähe ihres Wohnortes war, in Reimershagen. Dann bei einer Zufahrtsstrecke zum Fundort der Leiche oder von dort halt weg. Dann 9.50 Uhr bis 10.08 Uhr oder so wieder in der Nähe ihres Wohnorts. Danach um 11.10 Uhr in der Nähe des Fundorts der Leiche. Und dann fehlen die Daten. Und zwar ungefähr 2 Stunden lang. Danach ist es erst 12.50 Uhr wieder südlich von Lohmen in den Daten aufgetaucht, muss man sagen.
Aber diese Lücke ist schon auffällig. So sieht es ja auch die Staatsanwaltschaft. Die hat das ja auch in ihrer Anklage schon so formuliert, dass Gina H. zu diesem Zeitpunkt ihr Handy ausgeschaltet haben soll. Davon geht die Staatsanwaltschaft aus. Da wurde heute auch nochmal der Experte gefragt und der hat gesagt, ja, oder sie könnte es auch in den Flugmodus gemacht haben. Aber eine von diesen beiden Varianten wird es schon sein, was ja relativ ungewöhnlich ist.
Und was dann noch genauer sagen konnte tatsächlich, dass Gina und ein Freund von ihr am 13. Oktober dann nachts am Tatort waren. Da waren dann nämlich beide Handys in einer Funkzelle zusammen und eben nicht in den entsprechenden Häusern von sich. Also das ist wohl ziemlich sicher auch aus diesen Daten abzulesen.
Ja, nur konkrete Daten zum Tattag gibt es halt eben nicht. Das haben wir erklärt, man kann eben nicht genau sagen, wo Gina war. Da war dann ja so der nächste Experte, wo ich so ein bisschen die Erwartung hatte, dass da dann vielleicht was Konkreteres bei rauskommt. Das war nämlich ein DEKRA-Gutachter, der etwas zu den Fahrzeugdaten sagen wollte. Das Fahrzeug war jetzt auch schon oft Gesprächsthema und da ging es heute auch wieder darum, wo das Auto denn gewesen sein könnte.
Genau, und dabei ist vielleicht wichtig zu sagen, was bisher noch nicht so eine Info war, nämlich das Fabrikat. Es ist ein amerikanischer Pickup und eben kein europäischer oder deutscher, wo Datenschutz ein bisschen größer geschrieben wird, weil Ami-Autos zeichnen anscheinend alles auf. Also er hat da auch, wir haben es gesehen auf dem Bildschirm.
Im Zwei-Sekunden-Takt hat er gesagt, dass im Zwei-Sekunden-Takt werden da irgendwelche Infos gesichert.
Alles. Und zwar, also welche Tür ist gerade offen oder dann wieder geschlossen, welcher Gang ist eingelegt, wie schnell ist das Fahrzeug. Alles dabei, eben sogar mit den Standortdaten.
Und da dachte ich kurz, jetzt müssten wir ja mal endlich ein konkreteres Bild darüber kriegen, wo dieses Auto denn tatsächlich gewesen ist. Tja. Ja, falsch gedacht. Komisch hat der Gutachter das ja genannt. Es gibt nämlich keine Daten an dem Tattag.
Aber man muss dazu sagen, auch nicht nur an dem 10.10., sondern von Anfang September bis dann eben zum 13. Oktober fehlen die Daten komplett. Und ja, er hat gesagt, komisch. Also das
Dass es dann auch kurz nach der Tat, sage ich mal, dass es da dann wieder einsetzt, das wirkt ja schon irgendwie erstmal seltsam und er hat dann so ein paar Erklärungen geliefert und so ein bisschen laut einmal gedacht irgendwie. Es gibt ja so sogenannte Jammer, also das sind so Geräte, die so Störfrequenzen senden, womit man dann auch Autos knacken kann. Daher kannte ich das zum Beispiel. Und da hat er gesagt, ja, aber wenn man da jetzt bestimmte Frequenzen mit im Auto blockiert hätte, dann wären immer noch andere Sachen durchgekommen, zum Beispiel eine Bluetooth-Verbindung oder ähnliches. Aber es sind alle Daten platt, sage ich mal. Das heißt, das war schon mal unwahrscheinlich.
Dann wäre ja natürlich noch ein Verdacht, dass da jemand sich irgendwie reingehackt hat, diese Daten einfach gelöscht hat. Und da hat er aber auch gesagt, nee, das ist also so dermaßen unwahrscheinlich, weil man, also das ist wirklich auch höchstgradig kompliziert. Da müsste man Millionen von Datensätzen löschen, wenn ich das jetzt mich richtig erinnere.
Man kommt auch gar nicht so einfach ran, weil da gibt es eigentlich keine richtige Schnittstelle zu und so. Und was als letztes dann so ein bisschen übrig geblieben ist, aber was, so habe ich ihn jetzt auch verstanden, ja, fast schon wahrscheinlich dann ist, weil man alles andere eben ausschließt, dass es einfach ja so ein bisschen Pech ist. Dass es eben ein sehr altes Modell ist, das Auto, für solche Verhältnisse. Und dass immer nur die letzten Daten wirklich zuverlässig gespeichert werden. Und alles davor oder um Platz zu schaffen, werden halt willkürlich Daten gelöscht. Und so scheint es jetzt, dass da dann irgendwie genau die Daten, die für diesen Fall interessant gewesen wären, gelöscht wurden. Also auch da keine konkreten Infos.
Ja, dann gab es ja nochmal eine kurze Pause und währenddessen kam dann die letzte Expertin, die heute befragt worden ist und die hat wirklich...
Die kam gut vorbereitet.
Ja, die hat so einen Handwagen reingeschoben mit zwei großen Klappkisten voller Aktenordner und da wurde ein Kabel an ihren Tisch gezogen. Also sie hatte da richtig so eine PowerPoint vorbereitet, Laptop aufgeklappt und da dachte ich schon, jetzt kommt die ganz große Vorlesung sozusagen. Ja, und es ging eben um DNA und Blutspuren. Es war eine DNA-Analytikerin auch vom Landeskriminalamt.
Ja, und da ging es dann erstmal um eine Küchenrolle, konkreter um einen winzigen Blutfleck auf dieser Küchenrolle.
Man musste erstmal rausfinden, dass es Blut ist, muss man auch sagen. Also es war ziemlich verblasst sozusagen. Und ja, die Expertin war auch selbst überrascht, als sie dieses Stück Küchenrolle bekommen hat. Sie hat gemeint, das ist so ordentlich gefaltet gewesen. Normalerweise, wenn sie eben so ein Stück Küchenrolle von einem möglichen Tatort bekommt, dann ist das ja zerknüllt, weil es irgendwie weggeworfen wurde. Aber das war ordentlich gefaltet.
Und die Erklärung dafür wurde dann per Foto geliefert. Es wurde nämlich ein Foto aus dem Innenraum des Wagens von Gina H. gezeigt. Und da ist zu sehen, dass genau diese Küchenrolle in der Seitentür sozusagen, da war die so eingeklemmt unten, in der Fahrertür, also in dieser Ablage.
Ja, und dann ist eine Untersuchung gemacht worden, um erstmal festzustellen, was ist das für ein Fleck. Dann war klar, es ist Blut. Und zwar, die Analyse hat gezeigt, es ist Fabians Blut. Also das ist wirklich sowas von sicher. Die Expertin hat uns da auch nochmal sozusagen, wie hieß das, biostatistisch einmal gezeigt, wie wahrscheinlich das ist.
Ja, sie hat dann, wie hat sie es gesagt, die Chance ist 1 zu 30 Milliarden, dass es nicht von ihm ist. Ja, alles sehr, sehr umständlich formuliert, aber Quintessenz, das ist Fabians Blut.
Und jetzt ist ja die Frage, wie ist es da an dieses Stück Küchenrolle gekommen? Und da war ja auch interessant für die Expertin eben, dass es ja so ein blasser Fleck ist. Ja, wenn man jetzt einen Fleck Blut wirklich abtupft mit so einem Stück Küchenrolle, dann gibt es ja so eine klare Umrandung, es gibt einen kräftigen Farbfleck und da war das wirklich blass und man konnte fast gar keinen Rand mehr sehen. Und dann haben wir gemerkt, es geht manchmal nicht nur darum, Spuren zu finden, sondern teilweise auch sich einen Reim drauf zu machen, wie die zustande kommen. Und die haben dann wirklich Experimente gemacht. Und zwar haben sie Blut verdünnt mit 1:1 mit Wasser, 1:2, 1:3 und so weiter und haben dann geschaut, okay.
Es muss so und so sehr verdünnt sein, ja, dass so ein Fleck am Ende dabei rauskommt.
Das hat dann so die Farbe auch erklärt, aber dann war immer noch die Umrandung relativ gut zu sehen und dann haben sie festgestellt, okay, wenn wir mehrere Lagen nehmen an Küchenrolle und da oben einen Fleck drauf machen, das geht dann auch in die anderen Schichten über und dann hat man eben keine Umrandung. Ne? Also das war dann die Erklärung.
Das fand ich auch sehr, sehr spannend. Und gerade wenn man dann bestätigt hat, okay, das ist Fabians Blut, drängt sich ja auch die Frage auf, okay, wann ist es denn da hingekommen? Also wie alt ist das Ganze denn? Und da hat die Expertin dann ja gesagt, das kann man jetzt leider nicht mehr feststellen, weil wir haben das ganze Blut, was wir hatten, das ist für diese Proben draufgegangen. Also um das herauszufinden, diese DNA-Probe, ob es wirklich das Blut von Fabian ist, dafür braucht man schon relativ viel Blut, damit das eben auch eine zuverlässige Aussage irgendwie ist, sodass am Ende kein Blut mehr übrig war, um zu testen, wie alt das Ganze denn jetzt ist.
Ja, und dann stand auch die Frage im Raum, was ist denn mit der Küchenrolle passiert? Kann man da vielleicht nochmal ran? Und dann kam, glaube ich, von der Staatsanwaltschaft die Aussage, naja, die Küchenrolle ist dann wieder zurückgegeben worden, ja, und damit wohl verloren. Aber es gab ja auch noch Gegenstände, nämlich Messer.
Die Staatsanwaltschaft geht ja davon aus, dass Fabian mit einem Messer erstochen wurde. Eine Tatwaffe wurde aber bis heute nicht gefunden. Der Vater von Fabian hatte, als er angehört wurde, gesagt, dass er der Staatsanwaltschaft nicht traut, weil sie da irgendeinem Hinweis nicht nachgegangen wäre, von dem er gehört hätte. Da ging es auch um ein Messer und das hat die Staatsanwaltschaft mittlerweile ja auch sichergestellt. Und auch das wurde untersucht, genauso wie noch viele, viele mehr. Also die Expertin hat heute ja mal gesagt, die hat eine ewig lange Aufzählung gemacht, welche Messer sie jetzt alles untersucht haben. Ich glaube, das waren tatsächlich mehr als 20. Also es ist jetzt nicht so, als hätte die Staatsanwaltschaft da nicht irgendwie probiert, die Tatwaffe zu finden.
Ja, aber dann haben die Analysen eben gezeigt, auf keinem dieser Messer ist irgendwie was Auffälliges gefunden worden, schon gar keine Blutspuren. Und es sind ja noch viele weitere Proben untersucht worden. Viele, viele Spuren sind überall gesammelt worden. Wir haben den Tatort schon angesprochen, aber ja, die Ermittlerinnen und Ermittler waren eben natürlich auch an der Wohnung, aus der Fabian herausgelockt worden sein soll in Güstrow, haben da zum Beispiel den Klingelknopf untersucht. Da werden dann mit Klebestreifen, genau, ne, Abzüge genommen. Gina Haas zu Hause wurde auch durchsucht, aber da gab es wohl keine auffälligen Spuren.
Nee, Spuren gab es aber, damit sind wir jetzt wieder beim Auto, nämlich genau in dem Wagen von Gina H. Und präziser gab es DNA-Spuren im Fußraum, also hinten im Fußraum, wohl auch relativ deutliche DNA-Spuren und auch irgendwie am Gurt oder am Gurtschoner hinten sollen Spuren von DNA gewesen sein, konkret Spuren von Fabians DNA.
Aber auch da wurde dann vor Gericht wieder, ne, erstmal von Seiten der Expertin gesagt, man kann jetzt wirklich nicht eindeutig sagen, wann diese Spuren dort hinterlassen worden sind. Da hat die Verteidigung auch relativ zeitnah gefragt, könnte das eben vielleicht auch noch deutlich zurückliegen, vielleicht aus der Zeit stammen, wo Fabian und die Angeklagte eben noch deutlich mehr Kontakt miteinander hatten.
Ja, und wirklich ausschließen konnte die Expertin das eben auch nicht, wo man dann am Ende jetzt auch sagen kann, okay, was die Beweiskraft der Sachen, die wir heute alles gehört haben, wie groß ist das denn? Und ich finde, dass man da dann immer nochmal sagen muss, ich glaube nicht, dass es jetzt den einen Tag geben wird, wo dann auf einmal alles klar ist, dass es da, ach so, jetzt sehen wir das große Ganze, sondern dass es eben ja auch hier wieder viele kleine Puzzleteile sind, die für sich allein betrachtet dann vielleicht nicht die Gewissheit bringen, aber am Ende muss das Gericht ja diese Puzzleteile für sich zusammensetzen und dann sagen, was sie da sehen und am Ende zu einem Urteil kommen, in welche Richtung auch immer.
Die Staatsanwaltschaft hat sich aber mit den Sachen, die heute vor Gericht präsentiert worden sind, bestätigt gesehen in ihrer Anklageschrift, würde ich sagen. Also der Staatsanwalt hat da richtig eine Erklärung abgegeben, mit einer Zusammenfassung praktisch, was da vor Gericht präsentiert worden ist, dass nämlich DNA und Blut des Opfers im hinteren Bereich des Fahrzeugs der Angeklagten in größeren Umfang, so hat er es gesagt, gefunden worden sind, nachgewiesen worden sind, dass das Telefon eben im Flugmodus oder ausgewesen sein muss und wesentlich hat er bezeichnet diese Faseranalysen, also dass eben diese eine Faser unter Fabians Fingernagel gefunden worden ist und da auch Verbindungen bestehen könnten zur Kleidung der Angeklagten und eben auch an diesem Ärmelbündchen, da diese Reiterhosenspuren gefunden worden sind.
Man darf gespannt sein, ob dann am nächsten Prozesstag, das ist der Dienstag in der kommenden Woche, ob da dann noch weitere Puzzleteile irgendwie hinzugefügt werden, die die Staatsanwaltschaft dann vielleicht auch als so wichtig ansieht. Also es soll ja unter anderem der Polizeibeamte geladen sein, der als erstes am Tatort war. Dann geht es ja auch noch um eine 3D-Tatortrekonstruktion, die da so ein bisschen erläutert werden soll.
Ja, und dann wird es auch nochmal ein bisschen spezieller anscheinend. Da geht es dann um das trassologische Spurenbild, wieder so ein Fachausdruck, der dann kommt. Dahinter verbergen sich Fußabdruckspuren.
Das verspricht auf jeden Fall, wieder spannend zu werden.
Ja, vielen Dank euch beiden. Jetzt habt ihr also auch ein paar Tage Zeit, um durchzuschnaufen. Am kommenden Dienstag gibt es dann die nächste Folge von MV im Fokus Spezial. Wenn ihr unseren Podcast abonniert und die Pushes aktiviert, dann bekommt ihr immer direkt die Info, wann eine neue Folge draußen ist. ndr.de/mv, da findet ihr alle Beiträge zu Fabian und da findet ihr auch nochmal die erste Podcast-Folge, wo wir alles erzählt haben, was vor der Gerichtsverhandlung bekannt war, damit ihr vielleicht das ein oder andere Detail, was jetzt hier im Prozess auftaucht, besser versteht. mvimfokus@ndr.de, das ist unsere E-Mail-Adresse, die möchte ich euch auch noch mitgeben, denn ihr könnt uns schreiben, wenn ihr eine Frage habt zum Gericht, zu den Verfahrensweisen und so weiter, dann beantworten wir die gerne oder wenn ihr einfach eine Anmerkung habt. Und zu guter Letzt habe ich noch einen Podcast-Tipp für euch, natürlich auch zu finden in der kostenfreien App von ARD Sounds.
Bestialische Morde, furchtbare Verbrechen an, aber auch von Menschen aus der LGBTQIA+-Community. Das ist Queer Crimes. Und wir sind Irina Schlauch, erste Princess Charming aus der gleichnamigen Dating-Show und Juristin natürlich.
Und Marvin Standke, Journalist und Moderator beim Mitteldeutschen Rundfunk.
Ja, in der dritten Staffel Queer Crimes haben wir 7 neue Fälle für euch, die uns in die schönsten, lieblichsten Landschaften und Städte führen, in denen wir grausame Verbrechen, psychologischen Ausnahmesituationen und Morden begegnen. Ja, unser erster Fall führt uns nach London. Es geht um Dating-Apps, Sex, den Tod von 4 schwulen Männern, Polizeiermittlungen, die halbherzig ins Leere laufen.
Und eine Familie, die nach dem Tod eines jungen Mannes nicht aufhört, Fragen zu stellen. Welche Rolle die Droge, GHB und das Queersein der Opfer in diesem Fall spielt, das hört ihr in unserer Folge Der Grindr-Mörder.
Wir kommen außerdem einer Amokfahrerin aus den 70er Jahren in der Tschechoslowakei näher, schauen uns das Attentat auf den ersten offen schwulen US-Politiker Harvey Milk an und spüren 2 lesbischen Todesengeln nach.
Und dieses Mal gehen wir auch allein im wahrsten Sinne des Wortes dunklen Ort, nämlich das Darknet, und erzählen euch die unglaubliche Geschichte einer nicht-binären Hektivistin, die mit einem weltweiten Hackerangriff auf ein Sicherheitsunternehmen für Schlagzeilen gesorgt hat.
Queer Crimes, die dritte Staffel,